Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Ich freue mich, ich fange mal mit dir an, Anja. Ich freue mich, dich zu sehen.
Hallo Lea, ich freue mich auch, dich zu sehen.
Und dann ist heute wieder was ganz Besonderes.
Oh ja.
Wir haben einmal mehr Dr. oder ich habe gesehen unter deinen E-Mails, Moment, Dozent, Pfarrer Dr. Holger Püker zu Gast bei
Yay.
Uns. Das dritte Mal, das ist echt ganz großartig. Mhm. Wir konnten es nämlich nicht lassen, lieber Holger, dich erneut einzuladen oder dich vielleicht sogar regelmäßig einzuladen. Also sehr, sehr schön, dass du da bist.
Ja.
Wir grüßen dich.
Ja, ich freue mich auch sehr, sehr, sehr.
Ich habe gerade schon gesagt, du hast viele Titel, ob Dozent oder Pfarrer oder Doktor. Ich bitte dich, dass du noch mal zwei, drei Sätze zu dir sagst, auch wenn die uns schon länger hören, dir ja auf jeden Fall schon begegnet sind oder dich sowieso schon kannten, aber dass du noch mal so zwei, drei Sätze sagst und dann geht's los mit unserer Karfreitagsfolge.
Mhm. Ja, also nochmal, ich freue mich auch ganz extrem, wieder hier zu sein. Und total, das ist immer für mich echt was sehr Besonderes und freue mich immer, weil mich immer Leute darauf ansprechen.
Ach cool.
Und sagen, ah, du warst echt? Bei den Predigt-Buddies und dann, ja, total. Und ich steige dann immer voll in deren Achtung, weil irgendwie,
cool.
Weil das irgendwie doch sehr, also ihr habt da schon richtig was sehr, sehr Cooles aufgebaut.
Schön.
Ja, mein Name ist Holger Püker. Ich bin evangelischer Pfarrer, landeskirchlicher evangelischer Pfarrer. Und das ist, glaube ich, die Basis für alles andere, was ich so mache.
Ja.
Und ich arbeite jetzt seit 1.9. nicht mehr in der Gemeinde, sondern bin Dozent am Seminar für pastorale Ausbildung in Wuppertal. Das heißt, ich bilde angehende evangelische Pfarrpersonen aus, unter anderem im Predigen und Gottesdienst feiern und so. Und das macht auch großartigen Spaß. Und gleichzeitig setze ich mich gar nicht mehr so viel mit Predigtexten auseinander, wie ich das früher in der Gemeinde noch gemacht habe. Deswegen ist das jetzt auch nochmal eine schöne Gelegenheit, einfach in so einen Text tief reinzusteigen. Und ich bin Kölner, ich glaube, das gehört immer. Das glaube ich auch wichtig zu mir zu wissen.
Ja, cool.
Ja.
Wusste ich gar
Danke.
Nicht.
Danke.
Ja, siehst du. Das, weil ich mich immer so schön zurückhalte.
Ja, ist das.
Total Lust, einen Kölsch zu trinken. Aber man muss zu meiner Verteidigung sagen, dass wir abends aufnehmen und nicht morgens.
Man kann auch morgens.
Ja, und
Kölsch
wir
trinken.
Nehmen Karfreitag.
Ja, das stimmt.
Ja, und wir nehmen Karfreitag auf.
Das da ist Kölsch jetzt nicht angemessen, das stimmt.
Stimmt, ja. Ich habe auch keinen Star. Ist alles gut. Ja, mir fällt gerade ein, dass ich angesprochen worden bin. Das möchte ich an dieser Stelle sagen, bevor wir jetzt wirklich einsteigen. Warum wir schon so lange keinen Gast mehr haben oder eine Gästin? Warum wir schon so lange kein... Was ist die Mehrzahl von Gast?
Gäste. Keine Gäste.
GästInnen hatten.
Ja.
Und das liegt daran, dass Anja und ich gerade sehr beansprucht sind mit unserem Leben und Gäste brauchen Zeit.
Das stimmt.
Und es mangelt uns nicht und wir wollen noch so viele tolle Menschen einladen, aber es mangelt uns gerade an der Zeit, Gäste anzusprechen, Termine zu machen, zu besprechen. Aber wir legen noch nach. Genau.
Ostern
ja,
schon, oder?
Ostern schon,
sagen?
Genau.
Ja. Ostern schon.
Ja. Ostern haben wir auch noch ein Highlight. Da kommt auch ein ganz toller Mensch, eine ganz tolle Frau.
Mhm.
Und jetzt starten wir aber mal, weil jetzt sind wir hier zu dritt und wir sprechen über Karfreitag.
Mhm.
Und über Karfreitag steht der bekannte Vers aus Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In der Gemeinde, in der ich zuallererst gearbeitet habe und mein Vikariat gemacht habe, war das in der Mitte der Wand entlang geschrieben. Und während wir Gottesdienst feierten, blickten wir auf jeden Fall die ganze Zeit auf diesen Vers. Und das ist für Menschen, die in dieser Gemeinde aufgewachsen sind oder die geprägt sind von der Gemeinde, oft ganz wichtig, auch bis zum Lebensende, dieser Vers, weil sie da so lange drauf geguckt haben.
Hm.
Ja. Karfreitag, wir sprechen heute über, ja, den, wie soll ich das sagen, also über einen der vier Kreuzigungstexte, den wir, oder Erzählungen, die wir ja haben. Und man kann sagen, Matthäus ist die Variante, die das mit so einem High-Level an Spott und Hohn und Schmach erzählt. Also Matthäus war wichtig, irgendwie zu sagen, da ist erstmal nichts Ruhmreiches dran. Das ist einfach nur krass und hart. Und ich habe so gedacht, wenn man jetzt irgendwie sich so Sadismus vorstellt wie so eine Krone, dann ist die Matthäus-Variante so aufgebaut, da wird die Superlativkrone des Sadismus immer noch ein Diamant um einen Diamant weiter verziert. Ja. Also man denkt immer, es kann gar nicht noch sadistischer und noch hohnvoller und noch spöttischer werden. Und doch, bei Matthäus geht das. So. Und von daher finde ich, haben wir es eigentlich mit der krassesten Kreuzigungserzählung der Bibel zu tun heute. Aber wir wollen sie jetzt erstmal hören. Und Holger, du bist so lieb, sie uns vorzulesen. Und Matthäus habe ich schon verraten. Sag uns gerne nochmal die Texteingrenzung, die du gewählt hast und nach welcher Übersetzung du uns sie liest, wollte ich sagen.
Genau. Also es ist Matthäus 27 und ich nehme bisschen abweichend von der Perikopenordnung die Verse 33 bis 55, nicht bis 54, weil ich finde, 56 nehme ich auch noch dazu, weil ich finde, dass die Frauen da verschwiegen werden, wenn man diesen das Ende abschneidet. Und ich nehme tatsächlich, obwohl ich sie sonst eigentlich so gut wie nie benutze, die Lutherbibel, die neueste, weil bei mir, ich finde, Karfreitag ist das irgendwie, da gehört das dazu und weil ich den Text von der Matthäus-Passion so von Bach so präsent habe.
Ja.
Als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie Jesus Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und da es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn, und oben über seinen Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel. Er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir ihn an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asaftani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut, und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus, und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus.
Vielen Dank. Ich habe gerade schon gesagt, es ist, was den Spott und den Hohn angeht, die heftigste Erzählung. Im Vorfeld haben wir das auch schon, dass die Soldaten Jesus ausgezogen haben. Sie haben ihn dann einen scharlachroten Mantel angezogen und sich über ihn lustig gemacht als König und ihn angespuckt. Und dann haben wir ja auch gerade gehört, wie es weitergegangen ist. Und wir haben hier halt eben kein johannesisches, es ist vollbracht, oder auch kein lukanisches, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Wir haben das, was auch im Markus-Evangelium anklingt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unsere erste Runde ist immer die Frage, wo geht ihr in Resonanz, wo dockst du an? Ich starte mal mit dir, Anja, wie ist es dir gegangen, wo bist du in Resonanz gegangen, wo bist du angedockt?
Ich finde die Frage dieses Mal total schwer, weil in Resonanz gehen bedeutet ja, dass ich mich vielleicht mit irgendwas identifizieren kann und dann am ehesten mit diesem Schmerz, mit dieser Unversöhnlichkeit, die aus allen Poren dieses Textes zu sprechen scheint, die Frage nach dem Evangelium, die uns ja nachher beschäftigt, die hat mich auch beschäftigt. Ja, wo kann man denn hier irgendwas, es gibt ja auch keinen Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Alles, das fehlt und es endet wirklich unversöhnlich und auch so wie Holger, wie du das eben gelesen hast, ist mir jetzt nochmal richtig, wirklich tief reingefallen in mein Herz, der ganze Schmerz dieser Geschichte. Dieser unfassbare Spott, diese brutale Gemeinheit, das macht mich total fertig. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, ich habe mich auch mit Luther darauf vorbereitet und dann ist mir aufgefallen, zu Beginn der Passionszeit haben wir über Matthäus 4 gesprochen. Und jetzt sind wir am Ende der Passionszeit. Und in Matthäus 4 sagt der Versucher, der Teufel zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist. Und hier sagen dann die Vorübergehenden, wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz. Dieselbe Versuchung erweise dich als der du vorgibst zu sein. Und da habe ich eine ganze Weile drüber nachgedacht. Wenn du, also das ist sozusagen der Beginn des Wirkens Jesu auf dieser Erde und das Ende des irdischen Wirkens wird eingefasst von dieser Wendung. Das fand ich krass. Ja, und ansonsten, ich hätte noch mehr, aber das lass mal erstmal dastehen.
Ja, danke. Holger, wie ging's oder geht's dir?
Ähnlich. Also ich denke nochmal, dass ich habe nochmal gedacht, das, was Hartmut Rosa über Resonanz sagt, ist ja, dass das nicht Zustimmung sein muss, sondern auch Dissonanz ist eine Resonanzerfahrung. Und ich merke, je älter ich werde, desto, ich kann es gar nicht sagen, aber ja doch vielleicht dankbarer bin ich dafür, dass es eben nicht das Versöhnliche gibt in der Geschichte, weil es eben diese ganz brutale Gemeinheit ist und zwar von allen, also da wirkt ja alle, also das sind ja alle, wirken da irgendwie zusammen, also sie sind sich alle einig, irgendwie wenn es um den, auf den Schwachen drauf geht, dann hauen alle mit und dass da nicht so Kleister drüber gegossen wird, sondern dass das stehen bleiben kann und dass das nicht schön geredet wird, dass das nicht irgendwie sofort in irgendeinen Sinnzusammenhang gebracht wird. Das finde ich schwer auszuhalten und gleichzeitig realistisch. Ja. Und dafür bin ich dankbar. Und gleichzeitig, ich habe immer die Matthäus-Passion von Bach im Ohr und da ist das ja dieses, siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss, das ist ja so ein Riesengewühle, das ist sehr eindrucksvoll und das merke ich, das ist was mir beim Lesen gut tut, dieses, es bleibt nicht unbemerkt, es bleibt nicht folgenlos. Da können wir ja gleich nochmal drauf gucken, weil ich das echt eine spannende Stelle finde. Aber ich glaube, das ist das, dieses, es bleibt, also es wird nicht beschönigt, es wird nicht abgemildert und gleichzeitig bleibt es nicht folgenlos. Und das löst auch nicht alles auf für mich. Ne? Also es bleibt auch einfach ganz viel Schrecken erstmal da. Ja.
Ich war bei dem, der sofort loslief, um ihn diesen Schwamm und Essig zu holen. So, also weil wir haben ja diese Aneinanderreihung von Spott und Hohn und nach diesem Schrei zeigt da einer wieder so ein Hauch Mitmenschlichkeit. Und das fand ich ganz wichtig, dass da einer einpackt es dann doch in seiner Mitmenschlichkeit oder in seinem Erbarmen. Und dann habe ich gedacht, wie krass, dass die anderen ihn sofort zurückpfeifen. In der Basisbibel ist es noch krasser als bei Luther 2017. Die sagen, lass das, ne? Lass das. So, also zeig nicht irgendwie Empathie, Mitgefühl. So. Und da habe ich für mich so gemerkt, ich lese das in diesem Jahr sehr auch für mich so wie so ein Text, so nach dem inneren Ruf. Ich möchte irgendwie zwischen mir und meiner Mitmenschlichkeit nichts kommen lassen. Also ich will mich nicht zurückpfeifen lassen in meiner Mitmenschlichkeit. So, das war so etwas, wo ich so mit unterwegs war. Und dann auch mit dem, was ich ja auch schon so ein bisschen zum Kontext gesagt habe und was das Besondere oder das Auffällige an der Matthäus-Variante ist. Ja, Karfreitag.
Ja.
Der krasseste Tag des Kirchenjahres. Trotzdem, Anja, hast du ja auch schon gesagt, wir werden ja auch über das Evangelium sprechen. Ich weiß, dass du ja auch an Karfreitag die Menschen ohne Segen nach Hause gehen lässt. Also etwas, was ich ja nicht übers Herz kriege. Bei mir werden die Menschen, die gehen bei mir nicht gesegnet, ungesegnet nach Hause. Ich kann das einfach nicht. Aber wenn ihr jetzt mal euch da so annähern würdet, also ist für euch da irgendwie Evangelium ein Hoffnungslicht? Findet ihr da irgendwas?
Also erstmal nein. Also zuallererst würde ich tatsächlich, ich werde ja Karfreitag predigen und ich werde auf jeden Fall die Leute damit konfrontieren, dass in diesem Text erstmal alles dunkel ist. Und dass auch dieses kleine, dieses Mühe an Anstand, was da einer versucht zu zeigen, auch das geht unter im allgemeinen Getöse und Geschrei. Und das ist ja etwas, was wir, wie ich finde, in unserer Gesellschaft leider beobachten müssen. Und da gibt es nichts zu beschönigen, sondern da gibt es nur drauf zu schauen und zu sagen, so ist es. Nichts daran ist schön. Und auch in Vers 42, ist das B oder so, ne, da sagen die Schriftgelehrten, die Hohenpriester und die Ältesten, ja, wenn er denn vom Kreuz runterkommt, dann wollen wir wohl glauben. Ja. Und dieses Wenn, Dann, also Glauben hat halt nichts mit Beweisen zu tun. Und das ist so oft so, auch in im kirchlichen Setting, wenn Gott irgendwas macht, dann fange ich vielleicht an, darüber nachzudenken, ob ich glauben könnte. Mhm. Und Leute, das ist kein Glauben. Glauben hat nichts mit Gottesbeweis zu tun. Das würde ich den Leuten schon zumuten. Und erst ganz am Ende, sozusagen, als alles vorbei ist und es ja auch dieses ganz unversöhnliche Ende bei Jesus hier gibt, also bei Matthäus, dass Jesus ja überhaupt nichts Versöhnliches mehr zu sagen hat, da kommt die Erkenntnis des Hauptmanns. Oft ist es so, dass wir hinterher erkennen, was wir verloren haben. Und ich bin dir sehr dankbar, Holger, denn ich habe mich tatsächlich ohne die Frauen vorbereitet und habe gedacht, warum endet das eigentlich beim Hauptmann? Ist das Evangelium, das hinterher erkannt wird, was wirklich ist? Und habe dann gedacht, als du es vorgelesen hast, dachte ich, nee, dass da die Frauen sind, die sich nicht haben abweisen lassen, die vor dem Entsetzlichen, was ihnen da begegnet, nicht geflohen sind. Das ist für mich eine wirklich gute Botschaft, dass Jesus Frauen an seiner Seite hatte, die bis zum Ende da sind, die bei ihm bleiben. Das ist total tröstlich, auch zu wissen, also auch weil Frauen ja oft so eine Rolle einnehmen, zu bleiben. Und vielleicht ein kleiner Ansatz, das ist mir bereits aufgefallen, als du es gesagt hast, Holger, ist, dass es nicht unbemerkt bleibt, was da passiert. Und das ist, ich habe die Matthäus-Passion auch schon gesungen, die ist ja doppelchörig, das ist sehr eindrucksvoll. Und wenn der Tempel, im Tempel der Vorhang zerreißt, dann gehen ja die Bratschen und die Celli ab. Das ist ja der Hammer. Und es ist nicht unbemerkt. Das könnte vielleicht der Anklang ans Evangelium sein, weiß ich aber noch nicht.
Ja, danke. Wie ist es bei dir, Holger?
Ich weiß noch gar nicht, ob ich an Karfreitag predige tatsächlich, weil ich jetzt so ein bisschen vagabundierend predige. Ich habe tatsächlich, ich glaube, ohne Segen ging es bei mir auch nicht, aber ich habe das immer so gemacht mit schweigender Orgel und sowas und habe das immer sehr gemocht, diesen ganz nackten Gottesdienst, wo auch nur ohne Instrumentalbegleitung gesungen wird und so. Und für mich ist, glaube ich, tatsächlich dieses, Oder nee, ach, ich bin da auch selber noch unsicher. Also das eine ist tatsächlich das, was da passiert. Also diese Wetterphänomene. Das sind ja Sachen, die hochgradig aufgeladen sind. Also bei dieser Finsternis, da gibt es halt einerseits diese Leute, die sagen, da wird die Schöpfung für eine kurze Zeit rückgängig gemacht. So von so großer Bedeutung ist das geschehen. Und gleichzeitig im Talmud gibt es eine Stelle, wo es eben heißt, der König, wenn der König trauert, löscht er die Lampen aus. Und wenn Gott trauert, dann löscht er die Sterne und die Sonne aus. Mhm. Also einerseits, dass Gott trauert. Und dann gibt es diese, dann gibt es ja das, dass es gibt ja dann im Alten Testament so ein paar Stellen, dass Gott im Dunkeln wohnt. Also was, ja, was Jochen Klepper ja in seinem Lied hat, die Nacht ist vorgedrungen, und auch beim Tempelweihgebet von Salomo, also erste Könige, das, wo es darum geht, dass es dann, dass es ein Dunkel gibt, in dem Gott wohnt. Und dann dieser Tempel, dieser Riss mit dem, mit dem, ne, mit dem Vorhang, dass das einerseits ein Trauerritus sein kann, dass man Kleider zerreißt, und andererseits vielleicht auch irgendwie das Einreißen der Grenze zwischen draußen und drinnen. Also die werden ja hingerichtet vor den Toren der Stadt. Mhm. Und obwohl das irgendwie ein Spektakel ist und obwohl das alle genauso wollten, wollen sie es doch nicht in der Stadt haben. Ja. Mhm. Und dass das nicht geht, sondern dass, wenn ein Mensch unschuldig stirbt, dann bleibt das nicht draußen, sondern dann ist das im Allerheiligsten. Macht das was kaputt. Und das ist, glaube ich, das. Und dieses Erdbeben, das kann ja einerseits irgendwie Chaos sein, biblisch gesehen, aber es ist auch eine Begleiterscheinung von, wenn Gott auf den Plan tritt. Also so, dass ich glaube, diese Sachen und dass die Felsen zerreißen, das wird ja immer gesehen in Bezug auf die Auferstehung dann. Ne? Also, dass da schon irgendwas abgedeutet ist. Und ich glaube, für mich ist es dieses Jahr tatsächlich auch so ein bisschen unter dem Eindruck der Forumsstudie und so, dass wenn was passiert und was alle mit aller Macht versuchen, draußen zu halten, und wo jemandem Leid angetan wird, wo jemand beschämt wird, wo jemand Gewalt angetan wird, das betrifft uns im Allerheiligsten.
Ja.
Und diese Klarheit, die schmerzhaft ist, hat für mich auch was von Evangelium, wenn auch vielleicht nicht so im sonst üblichen Sinne.
Ja. Ja, danke. Ja, ich hatte gar nicht gecheckt, dass die Frauen nicht dabei sind. Ich habe es erst gecheckt, nachdem Molga gesagt hat, sie wurden abgeschnitten, weil sie für mich ganz viel Evangelium sind. Also ich dachte so, was Matthäus hier so stark macht und ja auch die anderen Evangelien, ist dieses Klarmachen, dass das Kreuz die Preisgabe eines menschlichen Miteinanders ist, weil es eben so sadistisch ist. Und ich habe immer gedacht, immer dann, wenn so der Mitmenschlichkeit das gar ausgemacht wird, braucht es auch mutige Menschen, die genau dahin sehen und es aushalten. Und ich habe so mir überlegt, wer jetzt eigentlich gerade so viel Schmach und Spott und Hohn empfindet oder empfinden müsste und wie wichtig das für die ist. Und da habe ich auch unter anderem an die Formstudie gedacht, dass man da hinsieht. So. Und darum ist das für mich so wichtig, dass die Frauen das in der Ferne mitbekommen und da nicht die Augen vor verschließen. Und dann geht es mir auch so, wie Holger, du das gesagt hast, für mich war es eben auch genau da, also ich habe nochmal gelesen, es gibt ja auch diesen Rückbezug zu Abel, wo das Blut von Abel, ne, vom Ackerboden her schreit. Und da, wo es keine Zeugen gibt für die Ungerechtigkeit, schreit das Blut und schreit die Schöpfung. Und jetzt hier haben wir es hier in Jesu Kontext nochmal irgendwie ganz krasser mit dem, was da passiert und mit diesen Reaktionen und den Felsen, die sich spalten und die Erde, die sich bebte. Also dass da, wo dieses menschliche Miteinander so preisgegeben wird und so eine Ungerechtigkeit geschieht, dass das dann so laut wird und dass es genau, wie du sagtest, auch das Allerheiligste antastet und dadurch auch uns mit antastet. Das ist für mich auch was Hoffnungsvolles. So.
Na, und das Allerheiligste sichtbar macht, oder?
Ja, genau.
Nicht nur antastet, sondern das finde ich, was bis dahin nur der hohe Priester sehen durfte, dürfen jetzt plötzlich alle sehen. Und Das ist schon auch aufregend.
Ja. Also die Basisbibel schreibt das auch an den Rand, ne? Also der Vorhang trennte das Allerheiligste von dem Bereich, der für alle Menschen zugänglich war. Mhm. Das Zerreißen des Vorhangs macht deutlich, der Weg zu Gott ist jetzt für alle frei. Mhm. So die Theologie, die Deutung der Basisbibel. Ja, also Holger weiß noch nicht, ob er predigen wird. Ich weiß, dass ich es in diesem Jahr nicht tun werde. Anja, dir, du darfst oder dir steht's bevor?
Ich darf.
So, du darfst. Das ist doch schon mal gut, ja. Dass du sagst, ich darf.
Karfreitag ist für mich ein sehr wichtiger Tag. Ist vielleicht der wichtigste Tag für mich. Natürlich nicht ohne Ostern. Und ja, ich ringe jedes Jahr damit, ob ich die Gemeinde wieder ohne den Segen entlasse. Wir machen das auch so. Bei uns gibt es keine Instrumente, Holger, sondern alles ist a cappella. Und wir löschen natürlich auch alle Lichter während der Lesung. Und ich habe mir diesmal etwas bauen lassen von einem Gemeindemitglied. Das hatte ich bei Amazon entdeckt und mir auch bestellt, war mir aber zu klein für unseren Abendmahlstisch. Und der hat es mir doppelt so groß gebaut. Und zwar die Kreuzigungsszene so als Figurenelement. Also es ist sozusagen, das sind zwei Holzstücke, die voreinander gestellt werden in unterschiedlichen Farben. Und eins davon ist mit einem Loch und vor dem Loch ist dann ein drittes Holzstück, das den Stein darstellen soll. Und das kann man für Karfreitag als verschlossenes Grab und für Ostersonntag dann als offenes Grab nutzen und dahinter auch das Kreuz. Und ich habe mir überlegt, ob ich das diesmal in die Karfreitagsliturgie einbaue, sozusagen wie das in dem Moment, also die Lichter verlöschen, das ist die eine Geschichte, aber am Ende, wenn ich die Gemeinde sozusagen entlasse oder nach dem letzten Ton, also was wir ja schon machen, das allerletzte, was die Gemeinde hört, ist wahrscheinlich eine Strophe von einem Lied. Vielleicht, O Haupt voll Blut und Wunden, das weiß ich noch nicht. Aber, weil ja da auch so von so viel Spott und Ton die Rede ist, aber am Ende dieses letzten, also wenn der letzte Ton verklungen ist, dann gehe ich aus dem Gottesdienstraum raus und dann erhebt sich die Gemeinde langsam und geht auf. Und weil, es ist wirklich bemerkenswert, sonst gehen die immer raus und reden gleich und so. Und Karfreitag ist es immer so, da gehen sie raus aus der Kirche und erst auf dem Vorplatz fangen sie an, miteinander zu reden. Und das ist keine Liturgie, die ich vorgegeben habe. Das wissen die einfach intuitiv. Ja. Und da habe ich überlegt, bevor ich gehe, ob ich dann sozusagen den Stein, also die Scheibe, die Holzscheibe vor das Grabloch schiebe. Das weiß ich noch nicht genau, ob das passt. Und wenn ich jetzt mir so unsere letzten Minuten durch den Kopf gehen lasse, über die wir gesprochen haben, dann ist, glaube ich, für mich tatsächlich das Evangelium, Gott bleibt das Elend, Gott bleibt die unfassbare Ungerechtigkeit nicht unbemerkt. Er merkt sie und er reagiert darauf. Und er macht Menschen fähig, in diesem Elend zu verweilen, zu bleiben, nicht wegzulaufen. Das ist für mich ganz großartig. Und, und das ist für mich versöhnlich, dass Gott das nicht unbemerkt und unkommentiert lässt. Ja.
Ja, danke.
Ja.
Ich finde auch nochmal, was ich nochmal spannend finde, ist ja dieser Psalm 22, den Jesus da zitiert und der ganz, ganz eng mit der Geschichte verwoben ist. Also da sind ja ganz viele Sachen, also dieses Spotten, er soll es dem Herrn klagen oder sowas und auch dieses, sie haben meine Kleider geteilt und das losgeworfen und so. Das ist ja alles im Psalm 22 auch drin. Und das finde ich ist nochmal, das macht den für mich nochmal als Teil der Liturgie extrem stark.
Ja.
Weil ich da auch, also das sind ja auch Erfahrungen, die Menschen machen. Und dass der auch da so stehen darf und mitgesprochen werden kann.
Ja.
Das ist für mich auch ein Trostpunkt, dass in dieser dunkelsten Finsternis und Verlassenheit Jesu Gott Adressat bleibt. Das ist für mich jedes Jahr wieder von Bedeutung. Ich habe auch mal gelesen, dass das ja so ist, dass es eigentlich unüblich war, nur einzelne Psalmverse zu beten, sondern dann immer den ganzen Psalm. Und es gibt ja diese Theorie auch eben, dass die Kraft natürlich für das nur noch gereicht hatte, dass aber den Menschen damals wohl klar war, Jesus wird den Psalm weitergebetet haben, im Stillen, im Inneren. So, und jeder, der dann bibelkundig war, hat diese ganze Weite und diese ganzen Bilder von Psalm 22 auch mitgedacht oder mit vor Augen gehabt. Es wurde mit aufgerufen dadurch. Ja, ich merke, mich ruft er einfach dieses Jahr irgendwie dazu, sich weiter stark zu machen und sich einfach in Sachen Mitmenschlichkeit auch nicht zurückpfeifen zu lassen. Und merke auch da wieder, wie sehr ich so dankbar bin, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind und auf die Straße gehen, um gegen Recht zu demonstrieren. Überall da, wo Menschen sich stark machen für das Miteinander, für Mitmenschlichkeit. Und von daher finde ich das ganz großartig, was wir ausgetauscht haben und was wir zusammengetragen haben. Wir müssen ein bisschen in die Schlusskurve kommen. Gibt es von euch noch Gedanken, wo ihr sagt, die würde ich gerne noch einbringen zu Karfreitag oder zu unserer Perikope hier?
Nicht direkt zu Karfreitag, vielleicht oder vielleicht doch. Jetzt klingt vielleicht wie ein total harter Cut, ist aber überhaupt nicht so gemeint. In diesen Tagen wird ja Barbie 65 Jahre alt. Und morgen, wir nehmen heute am 7. März auf, morgen ist der 8. März, der Weltfrauentag. Und zum Weltfrauentag hat ja Barbie Puppen entwickelt, modelliert, die sich an berühmten Frauen, die sich für Menschlichkeit einsetzen, orientieren. Und eine Deutsche, Enissa Amani, ist geehrt worden. Die hat ein Ereignis, es gibt die Enissa Barbie. Und da bin ich heute auf aufmerksam geworden, erst über Instagram, denn sie hat davon berichtet und ist sehr gerührt davon und sehr bewegt. Und erst dachte ich so, was soll denn das? Und dann habe ich mich damit beschäftigt und gemerkt, wie wichtig das ist. Wie wichtig das ist, dass Barbie hat im Übrigen die Enissa ist jetzt hier kein super size Model oder so. Ja, die ist jetzt also nicht size zero oder so. Sie ist eine ganz normale Frau, die einfach sich unglaublich toll und engagiert einsetzt für Menschen gegen Ungerechtigkeit, für Freiheit von Frauen, auch für die Freiheit der Frauen im Iran, denn da sind ihre Wurzeln. Und nicht nur denn, sondern sie setzt sich überhaupt ein, aber für die Freiheit der Frauen im Iran. Und dass ihr eine Barbie gewidmet ist, dass also eine Barbie nach ihren Maßen gemodelliert ist und auch eingekleidet ist, finde ich ein ganz wichtiges Symbol. Denn ob wir das mögen oder nicht, Mädels spielen gern mit Barbies. Und wenn sie mit Barbies spielen, die sich an starken Frauen orientieren, an Frauen, die sich für Menschen einsetzen, die einfach drinbleiben in der großen Not und nicht weglaufen vor Angst. Enissa sagt von sich, dass sie in diesen Tagen sehr viel Angst haben muss um ihr Leben, weil sie immer wieder bedroht wird. Aber sie lässt sich nicht totreden und sie lässt sich nicht zum Schweigen bringen, sondern sie tritt weiter auf für Menschenrechte. Und das weiß ich, ob das. Aber irgendwie dachte ich da gerade dran, als wir über die Frauen sprachen, die dort bleiben in der Situation. Da musste ich an Enissa denken und an die vielen Frauen, die geehrt wurden mit einer eigenen Barbie-Figur. Und natürlich könnte man sagen, ja, hat Mattel richtig gemacht, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich finde einfach das Symbol so total stark und wichtig. Ja.
Ja, danke. Und noch ein Argument dafür, die Perikope bis 56 zu lesen.
Absolut, absolut.
Ja. Ja, danke. Holger, magst du noch was ergänzen? Hast du noch ein Schlusswort?
Ich glaube, ich gehe auch zu den Frauen am Schluss. Also die waren ihm nachgefolgt, hatten ihm gedient. Also da geht es auch irgendwie um Care-Arbeit und so. Und die sind am Ende mit Namen benannt.
Ja.
Zum Teil ja auch nur so ein bisschen, das ist dem seine Mutter und so. Also immer so über Männer definiert. Aber und das ist vielleicht auch, ja, dass es mitten in dieser ganz schrecklichen Gottverlassenheit gibt es das irgendwie vielleicht doch, gibt es diese eine Ecke von Menschlichkeit und auch von Leuten, die sich mit Namen ansprechen lassen und dafür auch zu Recht ein Denkmal kriegen.
Ja.
Ja. Ja, viele Frauen steht da, aber unter ihnen waren genau die mit Maria und so weiter. Ja. Ja. Dankeschön. Ihr beiden Lieben, Karfreitag ist einfach Karfreitag. Ja. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Wir wünschen allen, die um und bei Karfreitag predigen dürfen, viel Inspiration und dann auch eine gute Karwoche.
Ja.
Und Ostersonntag, da kommt ja noch eine Folge. Und sagen alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
Alles Liebe. Tschüss.
Bis bald. Und Gott befohlen.
Tschüss. Gott befohlen.
Tschüss.
Tschüss. Danke.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.